Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, vor wenigen Tagen haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert. Heute wollen wir schauen, wie es wohl weitergegangen ist, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. Jesus wusste, wie schwer es für seine Jünger werden würde, ohne ihn weiterzuleben. Jesus weiß, wie oft wir uns allein gelassen fühlen, wie oft wir den Eindruck haben, das schaffen wir nicht, was von uns abverlangt wird. Und so hat Jesus seinen Jüngern versprochen, dass er sie nie wirklich verlassen wird. Die Verse, die für den heutigen Sonntag als Predigtwort vorgesehen sind, die sind ein solches Versprechen. Bei Johannes im 14. Kapitel hören wir, was Jesus zu seinen Jüngern sagte. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Soweit der Predigtext, liebe Gemeinde. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das war der erste Vers unseres Predigttextes. Wir Christen sind meist der Meinung, dass unser Glaube dann völlig in Ordnung ist und unsere Beziehung zu Gott dann stimmt, wenn wir ernsthaft versuchen, die 10 Gebote zu halten. Aber schaffen wir das, das Halten der Gebote? Schaffen wir das, mal ganz ehrlich gefragt? Geht es uns da nicht so ähnlich wie den Juden? Da gibt es nämlich die Lehre, dass der erwartete Messias, dass der Retter der Welt, der Erlöser, erst dann kommt, wenn alle Juden in rechter Weise den Sabbat halten, also das 3. Gebot beachten und den wöchentlichen Feiertag heiligen. Seit mehreren tausend Jahren klappt das nicht. Denn nach der Meinung der Juden ist der Messias ja noch gar nicht da. Bei ihren ganz menschlichen Bemühungen, die sicherlich gut gemeint und lobenswert sind, schaffen sie es nicht, den Feiertag ordentlich zu heiligen. Und bei all diesem Bemühen haben sie eben auch noch gar nicht bemerkt, dass der Messias schon vor 2000 Jahren gekommen ist. Schaffen wir das eigentlich mit dem Halten der Gebote? Wenn wir ehrlich sind, eher nicht. Also, die Gebote halten aus eigener Kraft, das geht erfahrungsgemäß schief. Das schaffen wir nicht. Sie nicht und ich auch nicht, leider. Jesus weist uns deshalb einen anderen Weg und sagt: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Aha, die Gebote halten hat nicht mit Zwang, sondern mit Liebe zu tun. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. In unserem Aktionismus vergessen wir oft die Liebe. Sie steht vor allem Handeln. Oder sie sollte vor jedem Handeln stehen. Gottes Liebe, die Liebe des himmlischen Vaters, die ist zuerst da. Wir dürfen sie annehmen. Wir dürfen und wir sollen diese Liebe erwidern. Gott erwidern, aber auch unseren Nächsten erwidern. Erst wenn wir in so einer von Gottes Liebe geprägten Beziehung mit Jesus leben, ist es uns möglich, die Gebote ansatzweise zu halten. Ist es nicht auch in unseren menschlichen Liebesbeziehungen so, dass wir aus Liebe manches tun und auch gerne und von Herzen tun, ohne Zwang, was uns ansonsten nicht im Schlaf einfallen würde zu tun? Was tun wir nicht alles unserem Ehepartner zuliebe? Wenn wir also Probleme haben mit dem Halten der guten, lebensschützenden Gebote Gottes, dann liegt das eher nicht an unserem schwachen Willen, sondern daran, dass die Liebe in unserem Glauben bzw. in unserer Beziehung zu Gott fehlt. Wir können nicht sagen, wir schaffen das mit den Geboten, sondern die Liebe schafft es. Wenn diese Liebe fehlt, müssen die Gebote zwangsläufig als Zwang empfunden werden. Dann ist Gott nicht mehr der liebende Vater, sondern der Polizist, der aufpasst, dass alle Gebote peinlichst eingehalten werden. Wenn wir so denken, stimmt etwas nicht mehr mit unserem Glauben. Ich behaupte noch einmal, dass jeder, der die Gebote Gottes als Zwang erlebt, dass der die Liebe Gottes noch nicht erlebt hat. Dann ist auch vergessen, was Martin Luther allen seinen Erklärungen der 10 Gebote vorangestellt hat. Er sagt nämlich, wir sollen Gott fürchten und lieben. Die Liebe und die Ehrfurcht vor Gott sind also der Schlüssel zu allen Geboten. Wie wir mit den Geboten Gottes leben können und umgehen können, das zeigt uns Martin Luther. Im Jahr 1535 schrieb er für seinen guten Freund Peter Beskendorf, seines Zeichens Barbier, auf dessen Wunsch einen Brief. Er schreibt: Eine einfältige Weise zu beten für einen guten Freund. So beginnt das. Und er schrieb dann weiter, wie er selbst es mit dem Umgang mit der Bibel und mit dem Beten hielte. Und dann kommt ein Abschnitt, der heißt: Und ich mache aus einem jeglichen Gebot ein vierfach gedrehtes Kränzlein, so nämlich, ich nehme jedes Gebot zum ersten als eine Lehre an, wie es denn an sich ist, und denke, was unser Herrgott darin so ernstlich von mir fordert. Zum zweiten mache ich eine Danksagung daraus, zum dritten eine Beichte und zum vierten ein Gebet. Dies ist von Luther gewiss nicht als starres Schema oder als theologischer Lehrsatz gemeint, aber es ist aus eigener Erfahrung geboren. Es ist ein seelsorgerlicher Ratschlag, der zum persönlichen Umgang mit der Bibel, den 10 Geboten und zum Beten helfen kann. Wer, so wie Luther, in, mit und durch die Liebe Gottes lebt, der wird zu einer Haltung geführt, die sich nach den Geboten Gottes gerne richten möchte. Nicht gezwungen, sondern aus Liebe zu Gott, zu sich selber und zum Nächsten. Denn all diese Beziehungen werden ja durch die Gebote geregelt und in gute, gesegnete Bahnen gelenkt. Dazu noch eine Beispielgeschichte, die ein Evangelist berichtet. An einem Abend der Evangelisation war das 8. Gebot behandelt worden: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Der Evangelist besuchte andern Tags eine Frau, die sichtlich ergriffen war von der Predigt des vorangehenden Abends. Die Einleitung des Gesprächs war nicht schwer, denn unter ihrer Küchenuhr hing ein großer Achter, den sie aus Pappe ausgeschnitten und mit Alufolie überzogen hatte. "Weil ich das achte Gebot so leicht vergesse", meinte sie. Es gab ein gutes Gespräch unter vier Augen über die sogenannten Zungensünden, also Lügen, Schlechtes über andere reden und so weiter. In einer Pause des Gesprächs sah die Frau nach der Küchenuhr. Eigentlich müsste auch noch ein Vierer drunter hängen. Viertes Gebot: du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Sie sagte, dass ihr Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter nicht in Ordnung sei. So ging das Gespräch weiter mit dem vierten Gebot. Und dann gab es wieder eine Pause. Schließlich fiel ein einziger Satz in die Stille. "Eigentlich müsste auch ein Sechser darunter hängen. Sechstes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen." Da wurde jahrelange Herzensnot dann in dem Gespräch aufgeräumt. Vergebung wurde zugesprochen, die Beziehung zu Gott erneuert und Gottes heilende, liebende und segnende Nähe erfahren. Jetzt könnten wir fragen, was für eine Zahl könnte unter unserer Küchenuhr hängen? Liebe Gemeinde, "und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben", das sagt Jesus in unserem Predigttext und er meint natürlich den Heiligen Geist. Wer ihn hat, der kann sagen, wir schaffen das. Das heißt, wir, der Heilige Geist und ich, wir überwinden Trauer und Kraftlosigkeit und innere Not. Die Frau aus unserer Geschichte eben hat diesen Trost, diesen Beistand, diese innere Heilung durch den Heiligen Geist erfahren dürfen. Um ihn geht es auch im zweiten Teil des heutigen Predigttextes. In den Versen aus dem Johannesevangelium, die wir vorhin gehört haben, nennt Jesus drei Zeichen, an denen die Jünger die Wirksamkeit des neuen Trösters erkennen können. So nennt Jesus den Tröster, den er den Jüngern senden will, den Geist der Wahrheit. Und dieser Name beschreibt schon die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Durch ihn wird das weitergegeben, was Jesus in seinem Leben auf der Erde getan und verkündigt hat. Überall da, wo Menschen aufmerksam werden auf die Botschaft von Jesus, wo sie in ihrem Leben die Wahrheit erkennen über ihr eigenes Leben, da ist der Heilige Geist am Werk. Was in unserem Glaubensbekenntnis wie eine bloße Aufzählung erscheint, beschreibt in Wirklichkeit das, was der Heilige Geist vollbringt. Der Heilige Geist, er zeigt sich uns. Er zeigt sich uns zum Beispiel in der Kirche und in der Gemeinschaft der Heiligen, der Gemeinschaft aller Gläubigen. Wir, die wir heute zum Gottesdienst zusammengekommen sind, sind ja ein Teil dieser christlichen Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen. Aber die Kirche ist mehr als das, was Menschen machen können. Sie ist mehr als Menschen machen können, weil Kirche mehr als Verwaltung ist, mehr als Kirchenmitgliedschaft, mehr als Landeskirchenamt und Landesbischof. Kirche ist nicht nur das, was wir als evangelische oder katholische Kirche kennen. Die wahre Kirche ist nicht ein Werk von uns Menschen, sie ist das Werk des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist macht aus allen, die Jesus nachfolgen, eine heilige christliche Kirche. Und das, was wir als die nach außen sichtbare Kirche kennen, die von Menschen geleitet wird, sie ist nur ein Teil der wahren Kirche Jesu Christi, die allein der Heilige Geist formt. In der heiligen christlichen Kirche und der Gemeinschaft der Heiligen, da lebt die Botschaft von Jesus weiter. Und diese Botschaft heißt zum Beispiel auch, wie in unserem Predigtext, wo Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieser kurze Satz fasst das Tun und die Predigt Jesu zusammen. Jesus hat uns Gott als einen liebenden Vater gezeigt, der das Leben will. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er alles, was uns Menschen von Gott trennt und was uns zu schaffen macht, auf sich genommen. Damit hat er die Glaubenden mit in das ewige Leben hineingenommen. Das ist die Botschaft, die der Heilige Geist bis in unsere Zeit hinein weiterträgt. Im Glaubensbekenntnis kommt das zum Ausdruck, wenn wir die Aufzählung dessen, was der Heilige Geist bewirkt, fortsetzen. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wie gesagt, der Heilige Geist setzt das Werk Jesu fort, das seinen Nachfolgern das ewige Leben schenkt. Das ist die zweite Aussage über den Heiligen Geist. Und das dritte, was wir über den Heiligen Geist im Predigtext erfahren, er ist eine Kraft, die nicht aus uns selbst kommt. Gott schenkt uns seinen Geist und der schafft das, was wir allein nicht schaffen. Das ist gut zu wissen. Und das heißt, trotz Jesu Himmelfahrt sind die Glaubenden nicht allein. Der Heilige Geist ist da. Und mit ihm schaffen wir das, was wir alleine nicht schaffen können. Das ist gut. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.